So, sehr geehrte Frau Staatssekretärin Schwarzelö-Sutter, liebe Studierende, liebe Besucherinnen und Besucher, sehr geehrte Damen und Herren, als Rektorin der Uni Konstanz freut es mich sehr, Sie heute zur dritten Projektwoche Nachhaltigkeit an unserer Universität begrüßen zu dürfen. Diese findet sowohl hier am Campus der Uni Konstanz statt, als auch an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Ich höre hier irgendein Feedback. Hören Sie mich gut? Okay, dann muss ich mich dran gewöhnen. Mit dieser Summer Edition tragen beide Hochschulen gemeinsam drängende gesellschaftliche Themen auf den Gebieten der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes Rechnung zu tragen. Und zwar gerade Themen, die hier für Konstanz relevant sind, ich sage nur das Stichwort Klimanotstand, sondern eigentlich für ganz Europa und die ganze Welt bewegen und ich sage auch bewegen sollten. Hochschulen sind als Bildungseinrichtungen ganz besonders berufen, sich diesen wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu stellen und stellen damit auch einen wichtigen gesellschaftlichen Akteur dar. Wir müssen diskutieren und aufzeigen, wo Herausforderungen liegen und wo mögliche Lösungsansätze liegen. Wie diese dann natürlich in Beschlüsse und in Wahrnehmungen übersetzt werden, das liegt in der Regel nicht mehr in der Hand der Hochschulen, aber vielleicht sollten wir auch dieses Thema zukünftig besser besetzen. Es freut mich deswegen ganz besonders, dass die diesjährige Ausgabe der Projektwoche Nachhaltigkeit in enger hochschultypübergreifender Zusammenarbeit von Universität und Hochschule Konstanz stattfindet. Insgesamt, und das finde ich besonders bemerkenswert, sind nicht weniger als 13 weitere Initiativen und Hochschulgruppen an der Ausrichtung der Summer Edition beteiligt. Dazu gehört vor allem auch unser Studierendenwerk Seezeit. Hervorzuheben ist, und darüber freue ich mich auch wirklich ganz besonders, dass diese Projektwoche studentisch organisiert ist. Sie dürfen auch mal klatschen. Das Green Office, unser studentisches Engagement der Universität Konstanz, koordiniert diese Veranstaltung. Und für dieses Engagement möchte ich jedem einzelnen der Beteiligten sehr, sehr herzlich danken. Sie, liebe Anwesende, können sich in den kommenden Tagen auf verschiedenste Aktionen, Veranstaltungen und Vorträge rund um das Thema Nachhaltigkeit freuen. Informieren Sie sich im Film über die Konsequenzen der globalen Wegwerfgesellschaft, erarbeiten Sie im Planspiel ein Weltklimaabkommen oder werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen, wir haben es gerade schon gehört, der Giesberg-Mensa. Ich möchte Sie besonders dazu einladen, sich den Tag der nachhaltigen Mobilität am Mittwoch, den 5. Juni, vorzumerken. Er wird das Mobilitätsprojekt M-Proof zum ersten Mal überhaupt an der HTWG Konstanz veranstalten. Wenn Sie schon immer mal einen E-Scooter testen wollten, sich für Food-Sharing interessieren oder mehr über klimaneutrale Fortbewegungsmöglichkeiten erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Tag der nachhaltigen Mobilität wärmstens. Die Universität Konstanz steht traditionell für eine Kultur der Kreativität, für ein Miteinander, das von Gemeinschaftlichkeit, Offenheit und Neugier geprägt ist. Lassen Sie uns die kommenden Tage gemeinsam erleben und gestalten. Lassen Sie uns auch und gerade beim Thema Nachhaltigkeit creative together sein. Für welche der vielfältigen Programmpunkte Sie sich auch immer entscheiden, werden Sie aktiv, bringen Sie sich ein und probieren Sie sich aus. Ich freue mich nun, Frau Agnes Dietrich vom Referat für Nachhaltigkeit, Gleichstellung und Soziales der Studierendenvertretung der Universität Konstanz das Wort zu übergeben. Sie wird Sie durch die Veranstaltung führen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit hier bei uns.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass doch noch ein paar zusammengekommen sind. Und guten Morgen, Frau Schwarzelö-Sutter. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich würde Sie kurz vorstellen und dann wird es eine kurze Einleitungs- und Statement geben, ungefähr eine Viertelstunde und dann eine kurze Frage- und Diskussionsrunde, wo jeder sich einbringen kann und die Fragen loswerden kann oder Anmerkungen, was so an Themen aufkommt. Frau Schwarzelö-Sutter ist gebürtig im Hochrhein und dort auch aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie und hat sich durch die Anti-Atom-Bewegung politisiert und begann sich dann bei der SPD zu engagieren und sich vor allem den sozialdemokratischen Themen zu widmen. Zunächst studierte sie Betriebswirtschaft in Freiburg und Zürich und arbeitete auch in dem Bereich. Und im September 2005 wurde sie dann in den Deutschen Bundestag gewählt. Zwischenzeitlich arbeitete sie dann noch als selbstständige Unternehmensberaterin und kam dann 2010 wieder zurück in den Deutschen Bundestag. 2013 wurde sie dann zum ersten Mal zur parlamentarischen Staatssekretärin der ehemaligen Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit ernannt. Genau. Und 2018 dann erneut bei Svenja Schulze auch dazu wieder ernannt. Sie sagt, wir brauchen Nachhaltigkeit in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Handeln. Und durch ihre Position möchte und kann sie, besonders im nationalen, aber auch im internationalen Kontext, Klima- und Umweltpolitik voranbringen und natürlich auch mitgestalten. Sie ist auch ein Verbindungsglied zwischen den unterschiedlichen Arbeitsgruppen im Deutschen Bundestag und dem Ministerium. Nachhaltigkeit ist für sie das Leitmotiv ihrer politischen Arbeit. Sie sei in die Politik gegangen, um das Leben der Menschen zu verbessern, in der Region, in Deutschland und auch in der gesamten Welt. Nun können Sie ein kurzes Statement geben und dann wird die Frage- und Diskussionsrunde starten. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Sehr geehrte Frau Rektorin, Professor Riegelstein, liebe Agnes Dietrich, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen, weil ich es wichtig finde, dass Studierende tatsächlich mit dem Thema sich auseinandersetzen und so eine ganze Woche zu veranstalten. Jeder weiß, dass es ziemlich an Organisation bedarf und was dahinter steckt. Und deswegen nochmal auch ein Dankeschön von meiner Seite, dass Sie die Nachhaltigkeitswoche jetzt schon zum dritten Mal organisieren und veranstalten. Das ist wichtig. 2015 und im Vorfeld 2015 war ich bei den Verhandlungen bei der UN dabei zur Nachhaltigkeit. Und ich will vielleicht zwei, drei Sätze dazu nochmal sagen. Es geht, und es war infolge der Millenniumsziele zum ersten Mal, dass es nicht nur um wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungsländer ging, sondern ebenso der Schwellenländer und der Industrieländer. Und wir haben mit der Agenda 2030, der sogenannten Nachhaltigkeitsagenda der UN, zum ersten Mal ein multilaterales Abkommen, das auch für Industrieländer gilt. Und das finde ich so wichtig, weil es insbesondere für uns Industrieländer auch bedeutet, auch wir müssen unsere Wirtschaft nachhaltig gestalten, nachhaltig konsumieren, nachhaltig leben. Und jetzt geht es an die Umsetzung und das Thema Klimaschutz ist ein Ziel der 17 Ziele. Und im Vorfeld kann ich ja nochmal sagen, es war eine riesige Diskussion, ob es 17 Ziele sein sollen, bleiben sollen. Man hat dann versucht, das mal zu kürzen, medial gerechter auf 5 P's, Planet, People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Nein, 17 Ziele war für uns wichtig, weil nämlich auch Themen wie Geschlechtergerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Good Governance mit dabei sind und wenn man es gekürzt hätte, wären die als erstes raus und das gehört einfach mit ins Paket. Beim Thema Klimaschutz. Gerade die Tage und nach der Europawahl ist das Thema so aktuell wie noch nie. Natürlich dank Fridays for Future hat es eine richtige Bewegung gekriegt. Und vielleicht, wenn man meine Biografie anguckt, denkt der eine oder andere, naja, in so einem Amt ist es nochmal was anderes. Früher aus der Atombewegung, Anti-Atom-Bewegung kommend, warum nicht etwas mehr und radikaler wird es umgesetzt? Ich bin froh, dass wir 2015, als es noch ging, multilaterale Abkommen zu schließen, es geschafft haben, sowohl mit der Nachhaltigkeitsagenda als auch mit dem Pariser Klimaabkommen über 194 UN-Staaten unter den Hut zu kriegen und tatsächlich zu verabschieden. Zwischenzeitlich wissen wir ja auch von den USA, die den Austritt angekündigt haben aus dem Klimaabkommen, dass es heute wahrscheinlich sehr viel schwieriger wäre oder es auch gar nicht mehr ginge. Ich will noch mal kurz auf das Pariser Klimaabkommen eingehen, weil es war ganz klar, wir müssen unter 2 Grad Erderwärmung kommen, wenn möglich 1,5 Grad, das haben die Inselstaaten verlangt, mit Recht auch eingefordert, und es gab eine Koalition der Ambitionierten. Da hat Deutschland auch mit verhandelt, auch mit Barbara Hendricks, und es war uns wichtig. Und jetzt geht es aber darum, dass wir dieses Pariser Klimaabkommen mit Leben erfüllen. Das ist sehr, ich will nicht sagen stringent, aber es hat schon eine klare Linie, nämlich, dass es überprüfbar ist, dass es nicht nur Ziele sind, die man sich gibt, sondern dass man tatsächlich auf dem Pfad überprüft, wo stehen die eigenen Staaten. Jeder Staat muss sein sogenanntes National Determined Contribution abgeben, also seinen Beitrag, wie man Treibhausgase reduziert. Auch Deutschland. Und der Lackmustest kommt im nächsten Jahr, also nach Katowice. Nächstes Jahr wird klar sein, wo stehen die einzelnen Staaten und muss man nachbessern, heißt es nochmal, muss man weitere Treibhausgasreduktionen vornehmen. Wenn wir sehen, welche Auswirkungen 1 Grad schon bedeutet der Erderwärmung, dann heißt es, wir haben Dürren, wir haben Fluten, wir haben Starkwetterereignisse. Es trifft nicht nur die Entwicklungsländer, die eine relative anfällige Infrastruktur haben, sondern es trifft auch Industriestaaten mit einer recht resilienten Infrastruktur und die sich wahrscheinlich auch mehr leisten können, diese Infrastruktur auch wieder aufzubauen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch nochmal da das deutlich machen. 1 Grad Erderwärmung führt zu richtigen großen Auswirkungen. Und warum ist eigentlich so wichtig, dass Studierende und Wissenschaft mit an Bord sind und mit uns dafür kämpfen? Wir haben in der Zwischenzeit auch eine Bewegung der Klimaskeptiker, obwohl 95% oder über 95% der Wissenschaftler auch klare Fakten vorlegen und sagen, der Klimawandel ist menschengemacht, haben wir eine Bewegung, die sagt, nein, das ist alles, das stimmt nicht. Und auch da entsprechend einen Rückhalt bekommen und auch Wählerstimmen bekommen, weil es natürlich sehr bequem ist, nichts zu machen, einfach so weiterzumachen wie bisher. Das können wir nicht. Wir brauchen tatsächlich, wir können nicht so weitermachen, wir können nicht so weiter produzieren, konsumieren, unser Leben wie bisher. Dann würden wir mit Vollgas in die Katastrophe fahren und das geht nicht. Deswegen hat Deutschland in der letzten Legislatur, und jetzt will ich auch nochmal dafür ein bisschen werben, weil so rüberkommt, wir tun gar nichts in dieser Regierung. Es war eine heftige Diskussion in der vergangenen Legislatur mit dem Klimaschutzplan 2050. Wir haben festgelegt, 80-95% der Treibhausgase müssen reduziert werden und wir haben gleichzeitig Sektorziele, Bandbreiten festgelegt für die einzelnen Sektoren. Das hat zu großen Diskussionen schon damals geführt, aber wir haben es verabschiedet im Kabinett. Was wir nicht verabschiedet haben, war in der letzten Legislatur ein Klimaschutzgesetz. In diesem Klimaschutzgesetz geht es jetzt darum, die einzelnen Sektorziele, die wir schon festgelegt haben, auch tatsächlich mit Maßnahmen zu hinterlegen. Und diese Sektorziele sind durchaus anspruchsvoll. Das bedeutet nämlich tatsächlich im Energiebereich -62% Treibhausgase beim Sektorziel 2030 gegenüber 1990 zu reduzieren. Wir haben bei den Gebäuden 67% Reduktionsziel, bei der Landwirtschaft 34%, im Verkehrsbereich -42%. Wir haben zwar Treibhausgassenken wie Wälder und Moore, aber das kann diese einzelnen Sektorziele können dadurch nicht kompensiert werden. Das heißt jetzt ganz konkret, wir brauchen ein Rahmengesetz, wo das nochmal im Gesetz festgehalten wird, was wir im Klimaschutzplan schon beschrieben haben. Und wir brauchen in den einzelnen Sektoren Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmevorschläge. Die sind ganz unterschiedlich. Das, ich glaube, in der Öffentlichkeit im Moment am breitesten diskutierte Paket ist die CO2-Bepreisung. Wie gestalte ich die CO2-Bepreisung, insbesondere in den Sektoren, die nicht bisher in den Emissionshandel einbezogen sind? Das ist der Sektor Verkehr und Gebäude. Zu den Sektoren, die im Emissionshandel einbezogen sind, muss man sagen, durch die Revision des Emissionshandels hat tatsächlich der Zertifikatspreis enorm angezogen. Wir waren vorher bei sogar schon 4 Euro. In der Zwischenzeit sind wir bei ungefähr im Schnitt bei 20 Euro. Und das zeigt einfach, die Reform des Emissionshandels wirkt. Und ab 2020 wirkt sie noch besser. Aber für die Bereiche, die nicht im Emissionshandel einbezogen sind, ist es schwierig. Jetzt bin ich auch Ökonomin und natürlich beschäftige ich mich damit mit Preis und welche Auswirkungen hat es. Man muss natürlich auch immer gucken, jetzt frage ich mal, wer ist Ökonom? Gibt es keine Wirtschaftswissenschaftler hier? Schade. Wie stark verändere ich den Preis, dass es tatsächlich eine Auswirkung hat? Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist tatsächlich auch, welche Auswirkungen hat diese Preisveränderung oder die Preiserhöhung? Und mit dem beschäftigen wir uns und haben auch verschiedene Modelle rechnen lassen, weil es schon ein Punkt ist bei den Auswirkungen, welche sozialen Gruppen trifft es? Und das ist auch bei der ganzen Fridays for Future Bewegung, die ich richtig finde und die uns auch den nötigen Rückenwind gibt und auch die Scientists for Future, die gibt es auch. Es ist wichtig, dass wir wissen, welche Auswirkungen es hat. Am elegantesten wäre das ein Verursacherprinzip. Das ist schwierig, weil wir natürlich zum Beispiel, wenn wir im Verkehrsbereich bleiben, nehmen wir mal Pendlerinnen und Pendler, die nach München einpendeln, die zumindest, ich würde jetzt mal sagen, nicht bis ganz in die Stadt, aber bis zum Stadtbereich und zur S-Bahn pendeln, weil sie sich die Miete nicht in München leisten können, ist die Frage, wie kompensieren wir bestimmte soziale Auswirkungen. Der Verkehrsbereich als solches ist für uns tatsächlich eines der großen Sorgenkinder und jetzt geht es darum, auch in dieser Regierung zu sagen, ja, welche Maßnahmen setzen wir um und dieses Klimaschutzgesetz muss kommen. Im Energiebereich, um das kurz auch nochmal anzusprechen, hatten wir die Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, kurz gesagt Kohleausstiegskommission. Da ging es auch nochmal darum, in diesem Energiesektor, wie steigen wir aus der Kohle aus, bis mit einem festen Ausstiegsdatum. Wir hatten in dieser Kommission, und ich würde mal sagen, das ist schon historisch, dass am Ende des Tages ein Bericht vorlag, dem zugestimmt wurde. Wir haben jetzt das Enddatum 2038. Es ist vorher möglich, weil eine Evaluation eingebaut ist und wir haben ganz konkrete Zahlen, wie viel Gigawatt bis 2012 und danach aus dem Netz gehen. Ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen, warum manchmal auch nicht sofort der Stecker gezogen ist, sondern durchaus sich auch als Regierung überlegt, welche Auswirkungen bedeutet ist und wie sieht die Akzeptanz aus. Die Akzeptanz, ich sage nur das Thema Gelbwesten, aber auch bei uns sieht es so aus in Stuttgart vor der Automobilzentrale, dass Populisten unterwegs sind und entsprechend natürlich auch Zustimmung erhalten. Das soll keine Entschuldigung sein, dass wir langsam handeln. Und zurückblickend auf den Atomausstieg 2002, damals habe ich für mich gedacht, und da war ich jetzt kein Berufspolitiker oder keine Berufspolitikerin, viel zu langsam, könnte es nicht noch etwas schneller gehen. Nachhinein hat sich das gezeigt, dass das ein verlässlicher Pfad war, Planungssicherheit gegeben hat und dass es unter Schwarz-Gelb wieder aufgelöst wurde, erstmal die Laufzeiten verlängert haben und durch Fukushima dann definitiv eine Entscheidung getroffen wurde, aber eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung. Ich glaube, wichtig ist, dass wir gesamtgesellschaftlich mit einer großen Mehrheit dahinter stehen. Was mich manchmal etwas beschäftigt in dem Zusammenhang ist auch, ich habe einen tollen Bioladen bei mir in Lauchringen, das hat ein Biobauer errichtet, tolle Sachen. Aber wenn ich einen Züricher Tesla vor dem Bioladen stehen sehe, dann denke ich mir, auch nett. Fährt mit dem Tesla 30, 40, 50 Kilometer. Warum kann man nicht regional einkaufen? Dann sage ich schon mal, es hat bestimmt auch regional irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren oder weniger Kilometer, weil auch ein Tesla braucht Energie und die Energie gibt es jetzt noch nicht zu 100% erneuerbar. Warum kann man das nicht verwirklichen? Das heißt, wir müssen schon darüber reden, wie wir unser Konsum entsprechend verändern. Und da bin ich durchaus persönlich auch der Meinung, wie Ernst-Ulrich von Weizsäcker, wir müssen neben dem auch über Suffizienz nachdenken. Nicht nur in dem Verkehrsbereich wird es so sein, dass jedes Elektroauto einen Verbrennermotor ersetzt, sondern wir brauchen ein neues Mobilitätsverhalten. Es freut mich natürlich umso mehr auch hier zu hören, dass die Universität das am Mittwoch anbietet. Also neues Mobilitätsangebot, neues Mobilitätsverhalten. Ich bin überzeugt, die Zeiten sind ja gerade etwas schwierig. Sollte die Koalition noch fortgesetzt werden, dann ist dieses Klimaschutzgesetz der Dreh- und Angelpunkt. Und dann müssen wir alle zusammen auch darüber reden, wie schnell wir diese Maßnahmen umsetzen. Der BDI hat eine Studie in Auftrag gegeben, wo es darum geht, welcher Pfad beschreitet man bis 2050, 80% Treibhausgasreduktion oder 95% Treibhausgasreduktion. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die 80% gut erreichbar sind, die 95% schwieriger. Das zeigt aber schon mal, dass auch in der Wirtschaft umgedacht wird und durchaus der Weg, der ist vorprogrammiert, in welche Richtung er geht. Es geht jetzt einfach darum nochmal, wie wir es umsetzen, dass wir tatsächlich zur Treibhausgasneutralität bis 2050 kommen, weil wir sonst nicht das Pariser Klimaabkommen einhalten. Was macht es als letztes noch das 2030-Ziel? Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg nach 2050 und es ist völkerrechtlich verbindlich. Das heißt tatsächlich, anders als unser 2020-Ziel in Deutschland, haben wir da ein völkerrechtlich verbindliches Ziel. Und ich glaube, es steht auch Deutschland gut an. Wir waren und sind es immer noch bei den erneuerbaren Energien die Vorreiter. Wir haben über 38% erneuerbare Energien. Und es muss auch uns gelungen, mit neuen Umwelttechnologien und auch mit neuen Angeboten auch bei der Treibhausgasreduktion Vorreiter wieder zu sein und auch anderen Ländern zu zeigen, wie man nachhaltig wirtschaftliche Entwicklung voranbringt. Ein weiter wie bisher oder ein Lösen der Probleme mit alten Mustern, mit alten Angeboten wird unser Problem des Klimawandels nicht aufhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass jung, alt, Wissenschaft, breite Bevölkerung, wir brauchen die breite Bevölkerung, dass alle an einem Strang ziehen und wir dieses Klimaschutzgesetz auch tatsächlich umsetzen und leben, damit wir dieses Ziel von Paris erreichen. Damit würde ich es erstmal beenden lassen. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Schwarze-Leer-Sutter, für diese einleitenden Worte. Wir würden jetzt mit der Fragerunde beginnen. Wenn es Fragen gibt, Anregungen und alles mögliche Diskussionsanregungen, können die gerne gestellt werden. So ein bisschen als Kaffeepause gedacht, deshalb gerne alles einbringen, was so in den Kopf kommt. Und ich werde ein paar Fragen sammeln und dann werden die gebündelt beantwortet. Ja.
Hallo. Also Sie haben ja gesagt, wie wichtig das Pariser Klimaabschutzabkommen ist und dass es so bedeutend ist, dass alle Völker sich dahinter versammelt haben und dass wir die Wissenschaft eindeutig gesagt hat, dass wir unter 2 Grad, wenn möglich 1,5 Grad erreichen müssen. Dennoch habe ich nicht den Eindruck, dass diese Erkenntnis bei der Bundesregierung angekommen ist. Auch in dem aktuellen Klimaschutzabkommen ist von 80-95% Treibhausgasreduktion bis 2050 die Rede. Das reicht ja bei Weitem nicht aus, um die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Also alle wissenschaftlichen Studien sagen, dass wir deutlich früher bei Null sein müssen. Ihr wissenschaftlicher Beirat sagt ja vermutlich dasselbe. Warum wird dann trotzdem noch die ganze Zeit kommuniziert, dass 95% Treibhausgasreduktion bis 2050 ausreicht?
Ich hätte konkret 3 Fragen. Die erste Frage, folgendes, ein Großteil der Treibhausgasemissionen, vor allem CO2, geht auf den Energiesektor zurück, Kohlekraftwerke. Es ist klar, man könnte die Kohlekraftwerke auch im Hinblick auf eine CO2-Steuer eigentlich sofort runterfahren und das Ganze durch Gas ersetzen und teilweise durch erneuerbare Energien. Wieso hat die SPD dabei mitgemacht, sozusagen, und wieso war das Bundesumweltministerium dabei, einen Kohlekompromiss auszuhandeln, wo sozusagen Kohlekraftwerke, die teilweise sogar von den Unternehmen selbst abgeschaltet worden wären, weil sie sich nicht mehr rentiert haben oder hätten, sozusagen bis 2038 weiterlaufen zu lassen? Wieso hat man das gemacht und wieso steigt man nicht sofort auf Gas um? Oder wieso verhandelt man diesen Kohlekompromiss nicht nach? Und andere Frage aus Sicht des Steuerzahlers, wieso sagt man dem Steuerzahler, ihr subventioniert jetzt mit eurem Steuergeld sozusagen Kohlekraftwerke, die wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll sind? Und wieso schafft man nicht Maßnahmen, auch durch eine CO2-Steuer oder CO2-Abgabe sozusagen, um sozusagen wirtschaftliche Anreize in die richtige Richtung zu schaffen? Zweite Frage, Massentierhaltung. Wieso geht man nicht stärker gegen Massentierhaltung hervor? Ein Großteil der CO2-Emissionen, weltweit die Hälfte aller verfügbaren Flächen, werden für Massentierhaltung verbraucht, also für Fleischproduktion. Wieso sterben wir nicht dahingegen? Man kann ja auch fragen, Konsumverhalten sozusagen durch eine Abgabensteuer oder so wird beeinflusst, aber es muss ja nicht jeder zweimal, dreimal, viermal, fünfmal in der Woche Fleisch essen. Einmal, zweimal genügt möglicherweise auch. Wieso macht man da nicht ein wieso verhindert man auch nicht, dass sozusagen Fleisch aus dem Ausland, wo man genau weiß, das kommt aus Gegenden, wo Regenwald abgeholzt wird, Brasilien, Argentinien, Afrika, Indonesien, wieso verbietet man nicht, dass das Fleisch eingeführt wird? Wieso geht die SPD nicht auch stärker gegen gegen das CSU-geführte Landwirtschaftsministerium hervor? Glyphosatverbot wurde nicht umgesetzt. Tempolimit sozusagen, was ja auch CO2-Einsparungen gemacht wurde, wurde ja dank CSU-Initiative auch verschlafen. Da könnte man ja auch sozusagen CO2 einsparen. Verkehrswende, Mobilität. Nach den Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes war bei den Zulassungen SUV sozusagen mittlerweile jeder dritte neu zugelassene Wagen ein SUV. Wieso müssen wir alle SUVs fahren, die ja ziemlich viel mehr CO2 als andere Fahrzeuge ausstoßen? Wieso geht man da nicht vor? Also ich vermisse konkrete Maßnahmen, wo ich als Bürger sehe, sozusagen, dass die Bundesregierung was zum Umweltschutz macht. Ich habe jetzt 3 konkrete Punkte gebracht. Sozusagen Abschaltung der Kohlekraftwerke könnte man sofort durchführen, wenn man wollte. Das wäre technisch möglich. Ich habe mich auf dem deutsch-russischen Forum, das vor einigen Tagen in Tübingen stattgefunden hat, mit einem Energiewissenschaftler aus der TU Dresden unterhalten. Und er hat gesagt, ja, dass das sozusagen möglich wäre, sofort Kohle auf Gas umzustellen. Dann wird zwar auch noch CO2 ausgestoßen, allerdings würden die Emissionen in Millionenhöhe sinken, sofort. Und damit hat man einen Hauptverursacher von CO2 ausgeschalten. Wieso wurde das nicht gemacht und wieso lassen wir die Kohlekraftwerke weiterlaufen? Das war leider unglücklich, was die Bundesregierung da gemacht hat. Zweitens sozusagen Verkehr, ja, wieso kein Tempolimit und wieso legt man nicht stärker die Autoindustrie an die Hand sozusagen und wieso geht man nicht vor sozusagen, dass man halt Fahrzeuge nicht zugelassen werden, die umweltschädlich sind, und drittens halt das mit der Massentierhaltung. Danke.
Danke.
warum sprechen wir immer noch über eine Reduktion von 80-95% der Treibhausgase? Es ist innerhalb der Bundesregierung genau diese Diskussion natürlich da gewesen, weil es unterschiedliche Pfade sind. Wir im Bundesumweltministerium haben tatsächlich einen Studienauftrag gegeben, und zwar Technikfolgenabschätzung. Wie sieht es aus zum Erreichen der 80-Prozent-Zieles oder des 95-Prozent-Zieles und was bedarf es? Das 95-Prozent-Ziel ist erreichbar, braucht immer parallel mit dem Zusammenhang erneuerbarer Energieausbau, Technologie, auch Sprunginnovationen und Energieeffizienz. Und wir haben eine Diskussion im Zusammenhang des EU-Langfristziels in Europa in der Bundesregierung gehabt, und die Kanzlerin hat auf dem Petersberger Klimadialog, jetzt sind es 3 Wochen her, sich ausdrücklich jetzt zur Treibhausgasneutralität bekannt, und ich gehe jetzt davon aus, bei Treibhausgasneutralität bis 2050 sind wir uns dann auch einig, und das ist auch das Ziel, muss auch das Ziel sein dann im Klimaschutzgesetz. Also der Punkt ist tatsächlich Treibhausgasneutralität. Zu dem Thema Kohlekraftwerke und CO2-Preis. Die Kohlekraftwerke haben einen CO2-Preis, weil sie sind im Emissionshandel mit dabei. Es ist natürlich nochmal vor dem Hintergrund, es sind teilweise ältere, es sind neuere Kohlekraftwerke. Und warum haben wir nicht sofort den Stecker gezogen? Ich will es mal dazu sagen, in einer Regierung, in der man der Juniorpartner ist als SPD und nun mal nicht die absolute, weder die absolute Mehrheit hat, sondern nur ein Juniorpartner, ist man auf Kompromisse angewiesen. Den Kompromiss einer Kohlekommission finde ich aber vor dem Hintergrund, was ich vorhin versucht habe auch zu vermitteln, beim Ausstieg aus dem aus der Atomenergie sehr wichtig, weil es um einen gesamtgesellschaftlichen Prozess geht. Und das nur funktioniert, wenn die gesamte Gesellschaft nachher dahinter steht. Ich nehme mal ein Beispiel, jetzt ganz unabhängig von Deutschland, Kanada mit ihrem Präsidenten Trudeau und einer sehr progressiven Regierung. Ihnen geht es genau so, dass sie in den Provinzen wie Alberta, wo es darum geht, wo sie Öl aus Teersand zum Beispiel gewinnen, das umzusetzen. Fakt ist, die Provinz wurde verloren und das geht genau in die andere Richtung. Das Pendel schlägt nachher genau in die andere Richtung, und das haben wir auch jetzt gesehen bei der Europawahl im Osten. Die AfD ist stärkste Partei. Jetzt kann man natürlich sagen, das braucht uns nicht zu strecken oder Angst zu haben. Mir ist aber schon wichtig. Es ist vielleicht nicht so plakativ und es ist auch nicht so mitreißend und was man ja auch gerne möchte, dass es irgendwas schnell bewegt. Aber den Kompromiss als solches und ein festes Ausstiegsdatum zu haben mit den einzelnen Schritten, finde ich vertretbar vor dem Hintergrund, auch zu sehen, was ist in diesen Regionen. Und das ist keine einfache Frage. Ich kann mir am Hochrhein sagen, Kohle, Stecker ziehen, finde ich toll, berührt mich auch überhaupt nicht, berührt uns an. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sehen, welchen Weg zeigt man auch dort auf und welche Perspektive in den Regionen, die tatsächlich davon abhängen. Also insofern halte ich den Kompromiss vertretbar, und nicht nur, weil wir Juniorpartner sind, sondern weil die ganzen Rahmenbedingungen hin Planungssicherheit geben und auch ein Kompromiss in der Gesellschaft. Wenn er denn jetzt umgesetzt wird. Jetzt geht es darum, dass natürlich unser Koalitionspartner nicht unbedingt wieder an einer anderen Ecke aussteigt und schon jetzt sagt, ja, etwas später. Und nee, wir haben den Bericht, und da waren alle Umweltorganisationen mit dabei und auch Industrie, und ich glaube, das trägt mit zur Glaubwürdigkeit bei, wenn wir auch jetzt das 1:1 umsetzen. Dann Landwirtschaft. Landwirtschaft, Massentierhaltung. Ja, ich gebe Ihnen recht. Es ist ein total aus den Fugen, ich will es mal so sagen, wirklich aus den Fugen geratenes System. Weil wir in der Zwischenzeit nicht die Bindung mehr haben zwischen Fläche und Betrieb, wie es eigentlich sein sollte. Sondern wir haben, das Futtermittel wird in Südamerika produziert, das Tier wird hier gemästet und am Ende des Tages wird das Schwein nach China transportiert. Mal von den CO2-Emissionen vom Transport ganz abgesehen, macht es in sich keinen Sinn. Neueste Meldung gerade kürzlich war, China hat dieses Jahr ein Problem mit dem Schweinefleisch. Freuen sich alle Schweinezüchter, die haben beste Chancen, weil das vom Preis her gestiegen ist, nach China zu transportieren. Das finde ich tatsächlich mit einer CO2-Bepreisung allein schon im internationalen Transport würde uns vieles, und da muss man sich einfach ehrlich machen, vieles erleichtern, auch im Zuge der Globalisierung. Ich glaube, da muss man auch nochmal hinkommen, weil wenn wir bei uns über Bepreisung von Treibhausgasen sprechen, dann ist das der richtige Ansatz und es ist auch der richtige Ansatz, um Technologie nach vorne zu bringen. Aber am Ende des Tages muss es international sein, ob das durch einen Verbund von Emissionshandelssystemen ist oder durch bestimmte, in bestimmten Sektoren durch eine direkte Bepreisung. Es muss klar sein, Treibhausgase brauchen einen Preis und dann würden sich auch diese Probleme entsprechend regulieren. Im Moment ist es tatsächlich so, wir haben in der letzten Legislatur versucht, als wir noch Bauministerium waren, das voranzutreiben, dass die Massentierhaltung übers Baugesetzbuch eingedämmt wird. Das war nicht mehrheitsfähig. Auch da muss man tatsächlich genauso in der Gesellschaft diese Debatte weiter voranbringen, dass man das nicht will. Der Bauernverband ist nun mal die Lobby, der auch entsprechend mit dem Argument wirbt, Ernährungssicherung vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums. Ich glaube, dass wir, und bin überzeugt, dass wir dieses Problem nicht damit lösen, indem wir Massentierhaltung weiter voranbringen, sondern auch da, das ist ein Punkt auch beim Klimaschutzgesetz, die Landwirtschaft muss Maßnahmen einbringen, wie Treibhausgase reduziert werden. Ganz wird es sich in der Landwirtschaft nie reduzieren können. Etwas wird immer übrig bleiben. Da ist es wieder wichtig, dass man auch die Senken mit ins Spiel bringt, wie zum Beispiel Wiedervernässung von Mooren, sehr kostengünstige Lösung, wo man einfach auf den Weg bringen kann. Was war es noch? Kohle, Landwirtschaft, SUVs, könnte ich es vergessen. Das ist ein schwieriges Thema, wie man zwischen Verboten und Anreizen arbeitet, weil bei dem Automobilbereich es nicht nur darum geht, also verbieten wir das in unserer Industrie, keine SUVs mehr anzubieten. Eigentlich müsste man sagen, wenn alle so breit für Klimaschutz sind in der Bevölkerung, warum kaufen sich alle eigentlich SUVs? Aber das ist eben der Widerspruch in uns auch selber. Also der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, bringt das, glaube ich, ganz deutlich zum Ausdruck. Wir haben unsere Riten, wir haben unsere Abläufe, wir haben unsere Strukturen. Es ist bequem, es ist komfortabel. Und es wird eben darum gehen, nicht alles eins zu eins umzusetzen und zu glauben, damit ist es getan. Bin aber überzeugt, dass wir mit neuen Mobilitätsangeboten im Verkehrsbereich Lösungen finden. Und je mehr wir auch über das Klima reden, desto mehr muss eigentlich auch jemand ein schlechtes Gewissen haben, der sich jetzt gerade ein SUV kauft. Ein Verbot insgesamt, wir haben das jetzt schon gesehen bei den Grenzwerten auf EU-Ebene, was das für eine riesige Diskussion war, meine Ministerin ja auch beim Umweltministerrat sehr ambitioniert gekämpft hat. Und wir immer in der Regierung leider auch daran gehalten sind und wir halten uns an Spielregeln, im Gegensatz zu einem Glyphosatminister der CSU, dass wenn man sich nicht einig ist, enthält man sich, wenn man sich einig ist, ist klar, und wir aber froh sind, dass wir doch zwar nicht da gelandet sind, wo wir ursprünglich die CO2-Grenzwerte gesehen haben bei den Fahrzeugen, aber doch besser, als wir die Vorgabe hatten. Glyphosat als letztes. Ja, Frankreich ist da sehr ambitioniert voran, hat schon mal gleich gesagt, verbieten, sind in der Zwischenzeit wieder zurückgerudert. Es gibt Bereiche, wo man es einfach effektiv nicht braucht. Und da kann die öffentliche Hand, ob Kommune oder Land oder Bund, auf deren Flächen vorangehen und auch da schon mal zeigen, dass es geht. Beim Glyphosat ist es tatsächlich so, wie beim Insektenschutzprogramm, dass es am Landwirtschaftsministerium im Moment noch hängt. Jetzt haben wir mal den Wolf abgeräumt als Thema. Jetzt hoffe ich, dass als nächstes wir in der Ressortabstimmung auch das Insektenschutzprogramm voranbringen. Und da geht es natürlich auch um Pestizide. Ich lasse mich dann immer korrigieren, ungern, wenn ich in Podiumsdiskussionen bin, dann sagt mir die Landwirtschaft immer, das heißt Pflanzenschutzmittel, Pflanzenschutz und nicht Pestizid. Aber am Ende des Tages muss man darüber reden, welche Alternativen gibt es. Es ist schwierig in dem Bereich Weinberge, steile Weinberge, und es ist schwierig bei der Bahn, weil die Bahn tatsächlich sagt, Sicherheit hat oberste Priorität, sind dabei, andere Verfahren zu testen. Einerseits über heißes Wasser, andererseits gibt es noch ein elektrisches Verfahren, was aber auf der Strecke nicht ganz einfach ist. Aber ich bin immer auch der Überzeugung, man muss an dem Ball bleiben. Manchmal dauert es etwas länger, wie beim Atomausstieg, aber es gelingt am Ende des Tages trotzdem. Beim Atomausstieg will ich nochmal einen Satz dazu sagen. Für mich ist es keine Alternative, aufgrund der Klimadebatte die Atomkraft wieder weiter nach vorne zu treiben, weil am Ende will keiner den Atommüll, und den gibt es immer. Man muss es also bis zu Ende denken. Es ist unsere Aufgabe, nicht nur einen Kredit für die nächste Generation oder gar eine Hypothek zu nehmen, sondern wir müssen das jetzt bezahlen und jetzt so handeln, dass wir die Verantwortung übernehmen für unsere Lebens- und Wirtschaftsweise.
Ja, vielen Dank. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, deshalb würde ich bitten, dass sich die Leute, die jetzt noch drankommen, kurz halten. Ich verstehe, dass es viel Redebedarf gibt, aber so kurz wie möglich und einfach so prägnant wie möglich.
Ja, also mir sind so ein paar Punkte aufgefallen, die mir etwas komisch vorkommen. Also der eine war, ja, Sie reden vom Kohlekompromiss, es soll ein gesamtgesellschaftlicher Konsens sein, aber also von allen in meiner Generation höre ich, dass Sie diesen Konsens nicht mittragen wollen und können, weil er uns konkret betrifft, in dem Sinne, dass es um unsere Zukunftsperspektive geht und die dadurch bedroht wird, weil 2038 ist einfach erwiesenermaßen zu spät, um die Klimaziele zu erreichen. Und deshalb finde ich es sehr persönlich, regt es mich ein bisschen auf, wenn man dann sagt, immer, ja, uns hier betrifft das nicht wirklich und die Leute in der Lausitz, die betrifft es, deshalb können wir da nicht zu hohe Ansprüche machen. Aber natürlich betrifft es uns, jetzt gerade noch nicht, aber in der langfristigen Perspektive schon, und deshalb finde ich, ist das kein guter Kompromiss, und wir müssen diese Regionen unterstützen, aber wir können sie nicht dadurch unterstützen, dass wir die Kohlekraft länger laufen lassen, sondern wir müssen da andere Wege finden. Und das andere, was mich immer wieder stört in dieser Diskussion, ist, wir reden immer über dieses Ziel 2020, 2030, was wir erreichen müssen. 2020 werden wir nicht erreichen, sagen ja schon alle seit langem in der Regierung, aber ich verstehe dann nicht, wie man irgendwie ein Ziel für 2030 wieder erreichen will, weil am Ende geht es ja nicht darum, wie viel wir in einem bestimmten Jahr an Emissionen produzieren, sondern wir haben ja ein Gesamtbudget an Emissionen, die wir noch maximal verbrauchen können, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und wenn wir im Moment immer noch viel zu viel davon verbrauchen, heißt es ja, dass von dem, was wir 2030, über 2050 brauchen wir gar nicht reden, noch verbrauchen dürfen, viel weniger übrig bleiben. Vielleicht können Sie da noch was dazu sagen. Ja.
Okay. Super, wir gehen gerade direkt auf die Fragen ein, damit das schnell geht.
Ich versuche es relativ schnell zu beantworten. Was ist der Unterschied zwischen 2020-Ziel und 2030-Ziel? Beim 2020-Ziel haben wir als Europa gesagt, wir wollen 40% unserer Treibhausgase, die einzigen in Europa, senken, ambitionierter als andere. Es ist nicht auf Sektoren festgelegt. Wir haben in bestimmten Bereichen reduziert, sehr gut reduziert. Wir haben den Problembereich Verkehr und Gebäude. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Sektorziele jetzt, und zwar mit Jahresbudgets bis 2030, erreichen. Das hat sich also schon ist schon eine andere Herangehensweise. Und wir haben, wahrscheinlich haben wir ein Gap von, sieht gerade ganz, ganz gut aus, wir haben Bevölkerungswachstum und wir haben Wirtschaftswachstum gehabt. Das wird, muss man mit berücksichtigen, aber das Gap ist trotzdem da, wahrscheinlich zwischen 2 und 8%. Aber der Unterschied zum 2030-Ziel, keine sektoralen Ziele, keine Jahresbudgets. Warum sage ich gesamtgesellschaftlicher Kompromiss und was ist es zu wenig? Aus Ihrer Sicht und Ihrer Betroffenheit, ja. Ich will aber nicht Betroffenheiten gegeneinander ausspielen. Ich finde, es ist schon ein Punkt, wo wir miteinander uns austauschen müssen, wir diskutieren müssen. Und das hat die Kohlekommission gemacht. Was ist mit der Betroffenheit von einem Familienvater, der morgen definitiv keinen Job hat? Ich kann ja irgendwo sagen... Das finde ich wichtig, und ich bin wahrscheinlich damals genau in so einer Situation gewesen, wo ich gesagt habe, das ist mir lang wie breit, okay, wir brauchen die Erneuerbaren als Alternative, aber ich glaube, wenn wir wirklich eine tragfähige Lösung hinkriegen wollen, die trägt und die nicht nur eine Legislatur trägt, dann brauchen wir ein Verständnis, dass wir Betroffenheit nicht gegeneinander ausspielen, und deswegen stehe ich zu diesem Kompromiss.
Dankeschön. Noch eine weitere Frage da hinten, genau, und dann müssen wir leider schon aufhören.
Sie haben gesagt, dass wir unser Mobilitätsverhalten verändern müssen und dass wir auf der anderen Seite auf die Betroffenheit der Einzelnen achten müssen. Jetzt geht es ja um die Umsetzung mit konkreten Maßnahmen. Wenn ich jetzt hier an die Region denke, dann fällt mir da der Zürcher Flughafen ein. Das ist ein Mammutflughafen bereits jetzt. Wenn wir an konkrete Maßnahmen denken, dann denke ich daran, dass dieser Flughafenbetrieb sich verdoppeln möchte in den nächsten Jahrzehnten. Das ist der Bundesregierung schon lange bekannt. Dieser Kampf geht mit der Bundesregierung schon ganz lange. Ein CO2-Ausstoß, eine Verdoppelung wird damit zusammenhängen, ganz abgesehen von dem ganzen Non-Aviation-Geschäft. Die Bundesregierung ist der Steigbügelhalter für diesen Mammutflughafen, für einen Hub. Ja, wenn sich da nichts ändert, es kommt alles von hinten, die Region weiß gar nicht,
ich habe es verstanden, ich möchte nur schnell gucken, dass wir so viel wie nur möglich abarbeiten. Also erstens entscheidet die Schweiz über ihren Flughafen, wie sie ihn ausbaut und wie sie ihn betreibt. Und wir können und nutzen alle Möglichkeiten, entsprechend, die uns völkerrechtlich zustehen, entsprechend vorzugehen. Und jetzt will ich auch nochmal sagen, wenn wir über Flugreisen reden, dann reden wir nicht nur über einen Schweizer Flughafen. Ich verstehe die Lärmsituation und ich glaube, die ist am Hochrhein noch extrem angespannter durch den Flughafen Zürich, sondern wir reden tatsächlich darüber, muss man Flüge für 30 Euro anbieten? Nein, das muss man nicht, sondern da geht es tatsächlich um einen CO2-Preis oder um eine Kerosinsteuer, weil... Und dann muss ich auch sagen, das ist die Entscheidung von den Einzelnen. Wenn jemand wirklich, und da erwarte ich auch eine gewisse Konsequenz, dann muss man sagen, nein, ich brauche es nicht. Ich muss nicht für 30 Euro übers Wochenende nach Mallorca fliegen. Ich will aber dadurch aber nicht sagen, eine Familie, die alle 3 Jahre mal irgendwo in Urlaub fliegt, denen ein schlechtes Gewissen, das kann man auch kompensieren. Aber das sind Ungleichmäßigkeiten. Und die deutsche Bundesregierung, ich finde, ich kann nicht Dinge versprechen, das habe ich immer so gemacht in meiner Politik. Ich kann nicht Dinge versprechen, wo ich genau weiß, ich habe nicht die Handhabe und das Instrument dazu. Und deswegen, ja, Flughafenproblematik, Flüge allgemein, Kerosinsteuer oder CO2-Besteuerung, Flughafen Zürich, anderes Kapitel, die Möglichkeiten, die wir nutzen, die nehmen wir. Und wenn wir das auch mit dem Flughafen Frankfurt vergleichen, dann sage ich nur mal, dort gibt es eine Hessenregierung, dann gucken Sie sich die an, wie die Hessenregierung auch farblich aussieht und wie dieser Flughafen wächst, und dann muss man einfach sagen, da haben wir wohl alle noch nicht das richtige Mittel dazu gefunden, und deswegen ist eine Kerosinsteuer, das sage ich jetzt nicht als Staatssekretärin, sondern als SPD-Politikerin, für mich ein Thema, wo wir in Europa neben dem Emissionshandel, den wir in Europa haben, durchaus noch mal diskutieren müssen.
Ja, vielen Dank. Die Zeit ist leider schon um. Ich sehe, es gibt ganz, ganz viel Diskussionsbedarf, und ich freue mich, dass auch alle so aktiv mitgemacht haben. Und die Diskussion soll ja auch weitergeführt werden. Ich hoffe, Sie nehmen ein paar Anregungen mit, ein paar Sachen, die den Leuten auf den Herzen liegen. Ich sehe, es gibt eine große Differenz zwischen Ansprüchen und Umsetzbarkeit. Das haben Sie auch angesprochen. Aber ich hoffe, alle gehen hier mit ein bisschen mehr Wissen raus und mit Diskussionsansätzen und dass das so weitergeführt wird. Vielen Dank Ihnen nochmal, dass Sie auch so weit angereist sind und dass Sie hier waren.
Gerne auch digital.
Ich beantworte auch gerne digital Ihre Anfragen oder was Sie noch haben. Also jederzeit können Sie mir entsprechend auch nochmal Ihre Fragen zusenden. Herzlichen Dank auch nochmal für Ihre durchaus auch, ich finde es wichtig, dass wir kritisch miteinander diskutieren, weil sonst kommen wir auch nicht voran. Vielen Dank nochmal.